Sie hören SBS German.
Per Video bin ich nun mit Carsten Rudolph verbunden von der Monash University in Melbourne. Er ist Experte für Cybersecurity. Ich grüße Sie.
Hallo Christian.
Was ist eigentlich die Definition von Cybersecurity und gibt es eigentlich auch einen deutschen Namen dafür?
Ja, es gibt nicht wirklich eine ganz klare Definition dafür, weil Cybersecurity ein sehr breiter Begriff ist. In Deutschland ist es ein bisschen anders, weil dieser Begriff Cyber sehr viel von Politikern verwendet wird und gar nicht so sehr viel von den Experten. Da redet man eher von Computersicherheit, IT-Sicherheit, verschiedene andere Begriffe, die irgendwie Sicherheit, aber nicht so sehr viel Cyber beinhalten. Aber was wir eigentlich verstehen darunter, ist die eine Seite, in der Hacker oder Angreifer sich versuchen, in Geräte oder Systeme reinzuhacken, um dort Angriffe durchzuführen, Daten zu manipulieren, Daten zu stehlen, finanzielle Vorteile zu bekommen, gibt es verschiedene Motivationen. Aber ein sehr großer Anteil von der Arbeit in dem Bereich Cybersecurity ist auch, Systeme so zu bauen, dass diese Angriffe eben nicht gehen. Also dass Systeme sehr sicher sind und es sehr, sehr schwierig ist, Daten zu stehlen oder zu manipulieren.
Welche Länder oder aus welchen Ländern stammen so tendenziell die meisten Täter oder Übeltäter?
Ja, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, weil es eine sehr große Bandbreite an möglichen Angriffen gibt. Wenn man zum Beispiel diesen Twitter-Angriff von vor 2 Wochen, glaube ich, sieht, bei dem plötzlich auf sehr bekannten Twitter-Accounts Nachrichten erschienen sind, bei denen aufgefordert wurde, Geld zu bezahlen auf so ein Bitcoin-Konto, was dann wirklich an die Angreifer gegangen wäre. Das waren wohl eher Jugendliche aus Amerika, die diese Angriffe gemacht haben, was man jetzt gehört hat. Das geht also von diesen wirklich sehr leicht erkennbaren und wahrscheinlich auch nicht so sehr technisch anspruchsvollen Angriffen bis hin zu länder-state-basierten Angriffen, wo Staaten versuchen, Spionage durchzuführen, vielleicht demokratische Prozesse oder Wahlen manipulieren. Das geht in alle möglichen Richtungen. Es geht darum, militärische Geheimnisse zu stehlen. Und in diesem Bereich sind sehr viele Staaten aktiv. China wird immer wieder genannt, aber es ist einfach sehr schwierig, auch wirklich nachzuweisen, welche Angriffe von welchen Ländern kommen.
Australien und die USA sind bestimmt auch aktiv. Also so ganz unschuldig sind wir wohl nicht.
Ja, wenn man in die aktuelle Cybersecurity-Strategie von Australien, die gerade veröffentlicht wurde, reinschaut, dann sieht man, dass da investiert wird in was offensive Cybersecurity-Fähigkeiten genannt wird. Das bedeutet, man will Fähigkeiten haben, angreifen zu können und nicht nur verteidigen zu können. Ein großer Teil davon ist dadurch motiviert, dass man kriminellen Aktionen quasi das Handwerk legen will. Also man will in der Lage sein, da zurückzuschlagen, vielleicht die Fähigkeiten zu verkleinern von denen, die da kriminell aktiv sind. Sicher gibt es auch Aktivitäten in Richtung Spionage, in Richtung Informationen zu bekommen, auch von Australien oder von Amerika sowieso.
Es gab ja diesen Fall vor ein paar Jahren, einen sehr unrühmlichen Fall, der jetzt vor Gericht auch ist. Es geht um die Anzapfung eines Verhandlungsorts in Osttimor, und Australien hat das in Auftrag gegeben damals. Es ging damals darum, die Ölreserven in der East Timor Sea zu verhandeln, wo eigentlich die Grenze ist zwischen Osttimor und Australien. Und also das Beispiel zeigt ja, dass Cybersecurity ein internationales Problem ist und nicht nur etwas, was von sogenannten Rogue States verübt wird.
Ja, das Beispiel mit East Timor ist sicher nur zu einem sehr kleinen Teil als Cybersecurity anzusehen. Ich denke, sehr viel davon ist einfach klassische Spionageaktivitäten mit Abhören und dem Installieren von Mikrofonen und solchen Dingen. Weil in der Welt von Computern und Kommunikation über das Internet gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten anzugreifen, über die Endgeräte vor allen Dingen, und aber auch über die Kommunikation. Aber es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, sich zu schützen. Also es gibt die Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln. Wir reden von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn zwischendrin niemand in der Lage ist, diese Daten zu lesen oder zu manipulieren. Und die Technologie ist wirklich sehr wichtig, um sichere Systeme zu bauen. Und da kann man mittlerweile sehr interessante Dinge machen, wie zum Beispiel Daten in der Cloud speichern auf eine Art und Weise, dass man in den verschlüsselten Daten suchen kann, ohne sie zu entschlüsseln. Das heißt, da liegen niemals entschlüsselte Daten in der Cloud. Und selbst wenn jemand da rein hacken würde und die Daten komplett kopieren, eine ganze Datenbank kopieren, der Angreifer könnte nichts damit anfangen, weil sie immer verschlüsselt da liegen. Und das sind genau die Technologien, an denen wir von der Forschungsseite im Moment arbeiten.
Und man hört auch Geschichten, vielleicht sind es Urban Myths oder vielleicht können Sie sagen, nein, das stimmt, dass zum Beispiel Samsung-Fernsehgeräte, dass die ein Gespräch in einer Wohnstube aufzeichnen können, wenn der Fernseher an ist, also quasi geheim und damit auch natürlich ein Riesenproblem ist für den Datenschutz und Privatsphäre. Diese Technologie gibt es wirklich? Das ist technisch möglich?
Ja, es ist auch nicht wirklich überraschend, weil sehr viele Geräte, die wir haben, haben Mikrofone, wie zum Beispiel smarte Lautsprecher, jetzt Alexa oder ähnliche Lautsprecher, die auf Sprachkommandos hören und quasi über Sprache aktiviert werden. Die müssen schon alleine, um zu funktionieren, die ganze Zeit quasi das Mikrofon aktiviert haben. Sonst würde ja das Sprachkommando gar nicht verarbeitet werden. Das heißt, sie müssen eigentlich die ganze Zeit die Geräusche aufnehmen und verarbeiten können, um dann zu reagieren. Und das heißt aber auch, dass über diese Geräte es möglich ist, quasi alles zu hören, was in einem Raum passiert und mitzuschneiden, prinzipiell.
Also das macht mir Angst.
Ja, ich denke, man muss sehr gut verstehen, was man sich mit der Technologie quasi ins Haus holt und was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Es gibt eine Werbung im australischen Fernsehen zu einer smarten Klimaanlage, die im Grunde sagt, ja, bei dieser Klimaanlage habt ihr immer Kontrolle darüber, welche Temperatur ihr im Haus habt, weil man kann das über das Handy steuern, egal wo man ist. Das ist eine schöne Story, aber was eigentlich stimmt, ist, dass theoretisch, wenn jemand irgendeine Schwachstelle in dieser Klimaanlage findet, dann hat jemand anders die Kontrolle über meine Klimaanlage, egal wo er sitzt auf der Welt. Und ob ich das haben möchte oder nicht, muss ich vielleicht selber entscheiden.
Montagabend, wir sprechen mit Carsten Rudolph von der Monash University in Melbourne. Es geht um Cybersecurity. Er ist Experte in diesem Bereich. Ja, Russland hat ja bei den letzten Wahlen massiv in den USA Einfluss genommen. Wie eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Und man muss wahrscheinlich befürchten, dass sie es wieder machen jetzt im November.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Einfluss nehmen kann. Und sehr viel davon ist gar nicht mal jetzt neu oder irgendwie besonders technisch Cybersecurity basiert. Sehr viel ist über das, was man schon lange weiß, wie man Menschen manipulieren kann, wie man Massen manipulieren kann, welche Art von Nachrichten man aufarbeiten muss, damit das funktioniert. Der Unterschied ist, dass mit der Technologie, die wir jetzt haben, wir ganz neue Wege haben, sowas durchzuführen, solche Manipulationen. Und durch die Daten, die wir über die Menschen haben, durch ihre Interessen, über ihre Facebook-Seiten, was sie liken, was sie sich anschauen an Nachrichten, wo sie viel Zeit verbringen, können wir solche manipulativen Informationen theoretisch sehr gezielt einsetzen. Und das wird jetzt nicht nur von Russland verwendet, das wurde auch in dem letzten Wahlkampf tatsächlich von dem Wahlkampf in den USA tatsächlich selber verwendet. Wir haben dieses Cambridge Analytica-Beispiel, wo solche Technologien wirklich dafür verwendet werden, um ganz gezielt die Nachrichten an die Leute zu bringen, die dafür sehr empfänglich sein können von den Interessen, die man kennt.
Auch Fake News. Also ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel jemand dauernd googelt günstige Flüge nach Europa, dass er dann von anonymer Seite irgendwann mal einen Post bekommt, Achtung, Biden will eine Sondersteuer auf Überseeflüge erheben. Und damit wählt dann diese Person vielleicht halt Donald Trump. Und das war aber Fake News. Also diese Gefahr wird immer größer?
Diese Gefahr wird sicherlich größer, weil es wesentlich leichter ist, solche Nachrichten zu verbreiten. Und es wird auch immer schwieriger, diese zu überprüfen, weil zum Beispiel über Twitter Nachrichten sehr schnell verbreitet werden und teilweise dann die Quelle der Nachricht quasi behauptet, die erste Quelle zu sein, die davon weiß. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, das zu überprüfen, ist das relativ schwierig, weil angeblich ja noch niemand sonst davon was weiß. Und das kann sich dann hochschaukeln und verbreiten und plötzlich haben sehr viele Leute weitergeleitet, diese Nachricht. Und dann sieht es so aus, ja, wenn so viele Leute das sagen, dann ist es eventuell wahr. Und auch da gibt es Forschung, wo man versucht herauszufinden, wie sich solche quasi Gerüchte oder Fake News über Twitter und andere Medien verbreiten und wie man die Quellen von diesen Gerüchten dann rausfinden kann, um zu überprüfen, ob es tatsächlich wahr ist oder nicht.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Ein anderes heißes Eisen, Huawei, der chinesische Anbieter im G5-Bereich, also macht natürlich viel, aber G5 ist die besonders brisante Marktnische, die Huawei da hat. Und wir wissen, die Chinesen können natürlich viel günstiger produzieren und Huawei hat große technologische Vorsprünge, die können das auch sehr schnell und effizient umsetzen. Jetzt hat der Westen, die USA, Großbritannien, auch Australien entschieden, wir verzichten auf Huawei, auf die neue G5-Technologie dieses chinesischen Anbieters und setzen stattdessen auf, ich weiß nicht, ich glaube Nokia in Finnland oder andere Anbieter, die aber weit zurückliegen. Es wird viel teurer werden, es wird viel länger dauern. Die Frage deshalb ist, wie gerechtfertigt sind diese Ängste westlicher Länder vor Huawei?
Erstmal grundsätzlich kann man in solche Geräte Hintertüren oder Technologie einbauen, die schwer zu erkennen ist, die vielleicht Möglichkeiten eröffnet, ein Gerät abzuschalten von der Ferne oder irgendwelche Manipulationen durchzuführen. Das stimmt, aber das gilt für alle anderen Geräte auch. Also die erste Hintertür zum Beispiel, die ein Gerät hat, ist der Mechanismus zum Software-Update. Jedes Gerät, was wir haben, kann eventuell irgendwelche Schwachstellen haben und deswegen kommt der Hersteller und gibt uns von Zeit zu Zeit ein Software-Update, sodass Angreifer diese nicht ausnutzen können. Das ist gut, aber gleichzeitig könnte jederzeit der Hersteller auch so eine Hintertür in unser Gerät einbauen mit dem Update. Das ist immer möglich und daher kommen vielleicht auch manche von den Ängsten. So, jetzt gibt es unterschiedliche Arten, damit umzugehen. England zum Beispiel, UK, hat über viele Jahre die Strategie gehabt, mit Huawei zusammenzuarbeiten und über ein Offenlegen der Spezifikationen und der Programme und des Quellcodes wirklich zu analysieren, wie sich diese Geräte verhalten und was die machen. Von der Forschungsseite aus gesehen ist das wahrscheinlich ein sehr vielversprechenderer Ansatz, als einfach zu sagen, von diesem Unternehmen kaufen wir keine Geräte. Weil wenn ich jetzt auf die Qualität der Geräte anderer Firmen aus Amerika zum Beispiel drauf schaue, von Cisco gab es vor ein paar Wochen ein Update, was sehr viele Schwachstellen in wirklich wichtigen Geräten, Netzwerkgeräten für Firmen repariert hat. Und wenn man drauf gesehen hat, haben die Protokolle von vor mehr als 25 Jahren repariert. Telnet, das ist ein nicht verschlüsseltes Protokoll, was eigentlich niemand mehr verwenden sollte, was aber in diesen Geräten offensichtlich noch verwendet wird. Also es gibt sehr viele Dinge, die man noch tun müsste, wenn man wirklich sichere Geräte haben wollte.
Aber die Angst ist, dass wenn westliche Anbieter das machen, dass da die Staaten nicht das Unternehmen zwingen können, Daten preiszugeben. Bei China ist doch die Angst, dass die kommunistische Führung sagt, Huawei, reicht das mal rüber, jetzt übernehmen wir das.
Ja, da sollte man sich vielleicht mal unser Austrag anschauen. Die verlangen nämlich, dass, wenn die Regierung das möchte, dass Hintertüren in die Geräte eingebaut werden müssen und man noch nicht mal darüber reden darf, dass man sie einbauen musste. Die Gesetzgebung in Australien hilft nicht wirklich, um das Vertrauen in unsere eigenen Geräte da zu stärken. Das ist tatsächlich von der Industrie als ein Problem identifiziert worden, auch im internationalen Geschäft, dass Staaten, die zum Beispiel aus Australien Technologie kaufen, nicht sicher sein können, ob nicht solche Hintertüren in den Geräten sind.
Sie hören SBS Radio am Montagabend, nach wie vor mit einem Gesprächsgast, Carsten Rudolph von der Monash University in Melbourne, Experte für Cybersecurity. Wie kamen Sie eigentlich auf dieses Thema? War das schon immer ein Hobby von Ihnen, vielleicht schon als Teenager? Waren Sie selbst ein Hacker?
Nein, nicht wirklich. Ich habe in Deutschland, in Frankfurt, Informatik studiert. Das ist wirklich ein sehr ausführlicher Australien wird man es wohl eher Computer Science Abschluss mit allen theoretischen Grundlagen und sehr viel Kryptographie und Verschlüsselungstechnologie, Mathematik, so diesen ganzen Dingen. Also ich bin eigentlich eher so von der Wissenschaftsseite, von der Theorie an das Thema Sicherheit in der Informatik rangekommen. Hab dann in Brisbane promoviert an der Queensland University of Technology zu formalen Methoden und Sicherheitsprotokollen. Im Grunde zu Methoden, wie man nachweisen kann, dass bestimmte Protokolle tatsächlich sicher sind. Und bin dann wieder zurückgegangen nach Deutschland, habe bei der Fraunhofer Gesellschaft in der industrienahen Forschung an Sicherheitsthemen gearbeitet, in dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt, und habe dadurch sehr viel von der Praxisseite in verschiedenen Bereichen kennengelernt.
Und warum kamen Sie dann wieder zurück nach Australien, wenn ich fragen darf?
Ja, das ist, wenn man einmal in Australien gelebt hat, dann hat man wahrscheinlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass es ein sehr gutes Land ist, um zum Beispiel eine Familie zu haben. Wenn man Natur mag, ist es schön durch die weiten Gegenden, die man erkunden kann. Das heißt, es war schon immer so ein bisschen in unserem Hinterkopf, ob wir nochmal wieder nach Australien zurückgehen wollen. Und nach 15 Jahren in der industrienahen Forschung war im Grunde die Frage, will ich an eine Universität gehen und mehr Forschung machen oder in die Industrie? Und dann gab es diese Möglichkeit bei Monash University, die eigentlich jemand gesucht hat, der sich ein bisschen mehr mit industrienaher Forschung auskennt. Und wir waren dann in Melbourne, haben uns die Stadt, wie sie sich entwickelt hat, angesehen und gesehen, na, da kann es uns wahrscheinlich sehr gut gefallen. Und dann habe ich die Möglichkeit genutzt und bin vor 5 Jahren hergekommen mit Familie.
Sie haben Kinder dann?
Ja, die sind mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Der erste studiert schon und der zweite hat noch 2 Jahre Schule.
Und darf ich fragen, die sind auch an Computern interessiert und an IT?
Ja, interessiert schon, aber sicher in andere Richtungen als das, was ich mache.
Ja. Was sind Ihre Hobbys und Interessen?
Ja, wenn man an der Universität arbeitet, ist erstmal sehr viel Zeit mit Forschung, mit den Interessen um die Forschung, die man braucht. Und dann, was mich wirklich interessiert, ist eigentlich die Natur, Wandern, Reisen, geht im Moment relativ schlecht, hoffentlich bald wieder. Das Meer, die Strände, draußen sein eigentlich sehr viel.
Ja, und das ist ja ein Video-Interview, habe ich eingangs gesagt. Und wir sind also beide zu Hause. Und ich sehe bei Ihnen aber, dass das auch sehr professionell aufgebaut ist mit einem Mikrofon, das meinem wirklich Konkurrenz macht oder es sogar übertrifft.
Ja, das habe ich mir von meinem Sohn ausgeliehen, der sehr viel mehr mit Sprache und Aufnehmen macht.
Okay. Sie arbeiten also wie viele von uns jetzt von zu Hause. Mit welchen Herausforderungen oder mit welchen Problemen ist das bestückt?
Ja, für meine Arbeit, ich bin relativ gut dran gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten, weil ich eigentlich immer schon Teile meiner Zeit von zu Hause gearbeitet habe. Was problematisch für mich ist, ist das Fehlen des direkten Kontakts zu den Kollegen, so der soziale Kontakt zwischen den Menschen bei der Arbeit und auch in Meetings, Besprechungen, dass man sich direkt sieht und dass man den direkten Austausch hat, die direkte Reaktion, wie Menschen reagieren auf das, was man sagt. Das fehlt alles über Videokonferenz. Wir haben zwar die tolle Technologie und es ist sehr schön, dass man die Gesichter sehen kann und das hilft teilweise, aber es ist lange nicht das Gleiche.
Sie haben auch einen Lehrauftrag, also dozieren?
Ja, schon. Im Moment jetzt gerade nicht, weil ich auch noch der Head of Department für Software Systems und Cyber Security bin und das verbraucht relativ viel von meiner Zeit. Deswegen mache ich nur Gastvorträge hier und da. Aber ich habe die letzten Jahre schon vor allem Grundlagenvorlesungen gemacht zu Cyber Security, Netzwerken, Computerarchitektur, solche Dinge.
Und jetzt Hand aufs Herz, muss man davon ausgehen, dass die USA, dass China, dass andere Nationen, Russland, dass die Fähigkeit haben, alles abzuhören und alles oder überall Zugang zu haben, jetzt an Ihrer Universität?
Ich würde es mal so sagen, wenn jemand, auch das australische ACSC und ASD, wenn die Experten versuchen würden, gezielt an meine Daten ranzukommen, würden sie es wahrscheinlich schaffen. Es wäre vielleicht ein bisschen schwieriger, zumindest durch die Verschlüsselung, die wir verwenden und so weiter. Aber wir verwenden alle die gleiche Software, die gleichen Tools und so weiter. Und ich denke, wenn man jetzt jemanden, einen Experten, auch hier in Australien fragen würde, in der Regierung, der würde wahrscheinlich sagen, ja, das schaffen wir. Ich denke, das wäre möglich, aber es würde einen gezielten Angriff quasi brauchen dafür. Es ist nicht so, dass man jetzt routinemäßig tausende Leute abhört.
Ein letzter Gesprächsblock mit Carsten Rudolph, Computerexperte für Cyber Security an der Monash Universität in Melbourne. Vielleicht zurück zur Tagesaktualität, wenn man das so sagen darf. Cyber Security, die Regierung steckt da im Moment ja mehrere hundert Millionen rein. Warum eigentlich? Warum ist dieser Bereich so wichtig?
Ja, es ist immer mehr unseres Lebens, braucht Computer, Netzwerke, Internet. Das ist die Wirtschaft, das ist aber auch das persönliche Leben, die Gesellschaft, die Art, wie wir kommunizieren, die Art, wie wir Handel treiben. In alle Bereiche geht das rein, wie unsere Energieversorgung funktioniert. Und wenn irgendwelche Teile davon nicht funktionieren oder die Menschen das Vertrauen darin verlieren oder Dinge plötzlich nicht mehr so gehen, wie wir das gewöhnt sind, wäre das relativ dramatisch für unsere Gesellschaft. Es gibt ab und zu, auch in Deutschland, gibt es Übungen, in denen Cyber-Security-Angriffe durchgespielt werden. Und da merkt man, dass es maximal 2 bis 3 Tage dauert, bis die Gesellschaft wirklich große Probleme bekommt. Das fängt schon an, wenn man zum Beispiel nicht mehr in der Lage wäre, zu bezahlen oder Bargeld aus dem Automaten zu holen oder die Energieversorgung nicht vorhanden ist und so weiter. Das geht also sehr schnell. Das heißt, wir wissen, dass wir sehr davon abhängen, dass diese Geräte und die Netze funktionieren. Und deswegen denke ich, ist es gut und wichtig, dass die Regierungen da einen starken Fokus darauf legen, um zu sehen, dass wir zumindest so eine Basisfunktion von den kritischen Dingen, die wir wirklich brauchen, garantieren können.
Und ich weiß nicht, ob Sie dafür ein Experte sind oder ob das mit in Ihren Bereich gehört, aber bei zukünftigen Kriegen, ist es denkbar, dass Dinge passieren, von denen wir im Moment noch gar nicht eine Ahnung haben? Also gibt es da Beispiele oder Szenarien?
Ja, erstmal hoffen wir natürlich, dass wir keine zukünftigen Kriege haben, in die wir irgendwie verwickelt werden. Sicher arbeitet das Militär auf allen Seiten daran, offensive Cyber-Security-Fähigkeiten auszunutzen, um andere Länder anzugreifen. Und da können Szenarien passieren, die wir jetzt uns wahrscheinlich nicht vorstellen können, weil es gibt einfach sehr viele Stellen, an denen Technologie verwendet wird, vielleicht ohne richtig drüber nachzudenken, aus ökonomischen Gründen, wirtschaftlichen Gründen, werden Teile von der Steuerung von unserem Hafen in Melbourne entfernt aus den Philippinen gemacht. Das heißt, da werden so die Tore, wo die Laster rein und raus fahren und einige andere Dinge, werden die tatsächlich physikalisch was bewegen, werden aus einem anderen Land gesteuert. Das eröffnet natürlich Risiken, die vielleicht im Moment nicht wirklich durchdacht sind.
Erstaunlich. Also da könnte man zum Beispiel einen Flugzeugträger, ich weiß nicht, einfach umleiten oder eine Rakete nicht starten lassen oder eine ganze Armee in die falsche Richtung kommandieren.
Ja, ganze Armee ist wahrscheinlich schwierig, weil es immer sehr viele Faktoren gibt, die das noch kontrollieren. Schiffe sind durchaus kritisch, weil Schiffe auch am Internet hängen. Es gibt tatsächlich eine Suchmaschine für Schiffe, bei denen man sehen kann, welches Schiff mit welchem Satelliteninternet im Moment gerade auf den Weltmeeren unterwegs ist und über GPS auch genau zu sehen, wo es ist. Und wenn man weiß, dass da Schwachstellen in diesen Geräten in dem Schiff sind, dann könnte man sich da reinhacken und vielleicht die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Das ist durchaus theoretisch und vielleicht sogar praktisch möglich.
Unglaublich. Also das habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt, dass das wirklich so weit inzwischen gehen kann. Und so für die Sicherheit unserer Bankkonten, da haben ja viele Leute auch immer ein bisschen Angst, dass da was passieren könnte, dass plötzlich, wenn sie ihr Konto checken, dass da nichts mehr drauf ist. Also wie realistisch ist diese Gefahr?
Ja, die Gefahr ist sicher auch da, wobei die Banken in den Bereichen, die wir nicht sehen, sehr viel Technologie verwenden, um zum Beispiel Verhaltensweisen auf dem Konto zu erkennen, die nicht typisch sind und das vielleicht erstmal blocken können. Vielen Leuten ist das sicher schon mal passiert, dass sie plötzlich eine Textnachricht oder eine Nachricht von ihrer Bank bekommen, die sagt, ah, da war diese und diese Transaktion, waren sie das wirklich? Wo man dann anrufen kann bei der Bank und das checken. Da sind, denke ich, die Banken in Australien relativ weit, da passiert viel. Was die jetzt die Authentisierung und die wie wir als Kunde mit unserem Konto arbeiten, da muss ich sagen, waren die Banken in Deutschland wesentlich weiter.
Inwiefern?
Ja, in Deutschland hatte ich ein zweites kleines Gerät bekommen von meiner Bank und jedes Mal, wenn ich eine Überweisung machen wollte, hatte ich auf meinem Bildschirm so einen kleinen Flickr-Code, den ich mit diesem Gerät einscannen konnte und auf dem Gerät hat man dann die Daten für die Transaktion gesehen und dann die Nummer bekommen, womit man das freischaltet. Das heißt, jemand ohne dieses Gerät hätte keine Chance, von meinem Konto irgendwelches Geld wegzubekommen.
Und das aber ist es ist natürlich anstrengend und ein bisschen weniger praktisch als hier. Und bei Superannuation, also wenn da ein Hacker, ich weiß nicht, alles einfach durcheinander bringt und vielleicht die Rentenkasse, die Pensionskasse dann auch keine Backups hat und letztlich muss man dann irgendwie mit alten Papierausdrücken beweisen, wie viel man drauf hatte auf dem Konto. Ist das eine Gefahr, die realistisch ist für die Zukunft, wenn es immer schlimmer wird mit diesen Computerhackerei?
Normalerweise haben Firmen Backups. Das heißt, man verliert maximal einen bestimmten Zeitabschnitt, vielleicht einen Tag an Daten. Und wenn sowas passieren würde, dass tatsächlich eine Superannuation-Kasse die kompletten Daten verliert, das würde schon zeigen, dass da wirklich die ganzen Grundlagen der Datensicherheit wirklich verletzt wären. Und das sind Grundlagen, die sind schon 40 Jahre alt oder älter. Da sollte man schon davon ausgehen, dass Firmen, die in dem Finanzbereich tätig sind, zumindest diese Grundlagen abdecken.
Ja. Das hört man gern. Okay, vielen, vielen Dank für dieses Interview, Carsten Rudolph, und alles Gute.
Sehr gerne, danke.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.